Wir sind in der Offenbarung, Kapitel 20. Das heißt, wir kommen heute zu einem der kontroversiellsten Abschnitte in der Bibel. Ist heute mehr so ein Studium für den Kopf, sage ich mal, aber das Denken tut ja nicht weh. Und ich denke, es hilft auch, zumindest grundlegend, eine Ahnung zu haben von verschiedenen theologischen Strömungen. Ich möchte heute einfach eine Einführung machen, nicht das ganze Kapitel 20, das wäre zu viel auf einmal. Wir wollen dann nächste Woche Vers für Vers durchgehen. Aber ich möchte heute zu Beginn die ersten 6 Verse mit euch lesen. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herniederkommen, der den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand hatte. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und er band ihn 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihm, damit er nicht mehr die Nationen verführe, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Nach diesen muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Das ist eigentlich ein cooles Bild. Wir haben hier Satan, der wird gebunden, was immer man darunter verstehen mag, reden wir nächstes Mal drüber. Aber was ich cool finde, ist, dass es ein namenloser Engel ist, der das tut. Das zeigt so den Platz und die Macht, die Satan wirklich hat. Er ist nicht der Gegenspieler Gottes. Und so, weißt du, wenn es drunter und drüber geht in deinem Leben, wenn du dich angegriffen fühlst, du darfst wissen, dass der, der in dir wohnt, stärker ist als der, der in der Welt ist. Überhaupt kein Vergleich. Wir haben hier irgendeinen namenlosen Engel, der Satan hier bindet. Und dann im Vers 4 lesen wir weiter, und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren, und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Mahlzeichen nicht an ihre Stirn und an ihre Hand angenommen hatten. Und sie wurden lebendig, oder sie lebten und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen 1000 Jahre. Also wir lesen hier in unserem Abschnitt von einer 1000-jährigen Herrschaft Jesu Christi, während der Satan gebunden ist. Manche nennen es das 1000-jährige Friedensreich, andere nennen es das Millennium, so der Fachbegriff, der theologische, kommt aus dem Lateinischen. Mille, so viel wie 1000, und Annus ist das Jahr, also Millennium, das Jahr 1000 oder eben 1000 Jahre. Und es wird unter Theologen heiß diskutiert. Ups, meine Bibel stürzt schon wieder ab, ich muss das wieder mal binden lassen hier. Wird abgenutzt, das Werkzeug. Also es wird heiß diskutiert, ob die 1000 Jahre wörtlich zu nehmen sind oder bildlich zu verstehen sind. Und es wird diskutiert über die Natur dieser Herrschaft Jesu, dieses Reiches Jesu, ob es hier um eine geistliche Herrschaft geht oder um ein irdisches Reich. Und wenn es um ein irdisches Reich, eine irdische Herrschaft geht, ob dieses Reich einen christlichen Charakter haben wird oder einen jüdischen Charakter haben wird. Und vor allem wird darüber diskutiert, ob Jesus vor diesem Reich wiederkommen wird oder nach diesem Reich wiederkommen wird. Also jede Menge hier Diskussionsstoff. Jemand hat mal gesagt, das Millennium ist eine Friedenszeit, über die Christen gerne streiten. Ich persönlich glaube nicht, dass es wert ist, drüber zu streiten oder sich zu spalten gar. Für mich persönlich macht es keinen großen Unterschied für mein praktisches Leben heute in der Nachfolge Jesu, ob, wenn Jesus wiederkommt, wir, die wir ihm nachfolgen, gleich im Himmel sein werden, gleich in der Ewigkeit mit ihm sein werden, oder ob wir erst noch für 1000 Jahre hier mit ihm auf der Erde herrschen werden und dann in die Ewigkeit gehen. Ich persönlich kann mit beiden gut leben und meine Einstellung ist so ein bisschen, okay, lass uns abwarten und sehen, was immer der Herr geplant hat. Wir wissen, es wird gut sein. Ich glaube, es ist nicht wert, heute Gemeinschaft mit irgendeinem Bruder oder irgendeiner Schwester zu zerbrechen oder zu streiten wegen dieser Dinge. Und ich möchte sagen, du bist herzlich willkommen hier, egal was du glaubst über dieses 1000-jährige Reich. Aber ich denke, es ist wertvoll und es ist wert zu studieren und auch zu deiner eigenen Überzeugung zu gelangen bezüglich dieser Dinge. Offenbarung 20 ist übrigens die einzige Stelle, wo diese 1000 Jahre erwähnt werden. Aber es gibt in fast allen alttestamentlichen Prophetenbüchern Stellen, die so ein goldenes Zeitalter für Gottes Volk beschreiben. Die prophezeien, dass der Messias herrschen wird in Jerusalem oder Zion über Israel und Israel mit ihm herrschen wird. Eine Zeit, in der Frieden herrscht. Eine Zeit, in der Christus alle Völker zu sich ziehen wird. Die Frage ist, wie sind diese Stellen zu verstehen? Und manche sagen, das ist alles irdisch zu verstehen und ist eben erfüllt in einem irdischen, 1000-jährigen Friedensreich. Andere sagen, diese Dinge sind Bilder für die Ewigkeit, für das, was Gott in der Ewigkeit für uns bereitet hat. Und wieder andere sehen diese Prophezeiungen geistlich erfüllt in dem, was wir jetzt haben, in der Zeit der Gemeinde, in dem, was wir in Christus haben, im Reich Gottes. Also spielt die Frage der Hermeneutik, der Bibelauslegung auch rein, an diesem Punkt natürlich. Also Frage ist, wie soll das Alte Testament ausgelegt werden, vor allem diese prophetischen Prophetien, diese prophetischen Stellen im Alten Testament ausgelegt werden im Licht des Neuen Testaments? Sollen wir eine buchstäbliche Erfüllung erwarten oder eher eine geistliche, symbolische, bildliche? Oder vielleicht mal das eine und dann anders mal das andere. Ich versuche es an einem Beispiel zu verdeutlichen, warum es hier geht in der Frage. Versetzt euch mal so gedanklich in die frühen 1900er Jahre und stellt euch, sagen wir, einen Papa vor, der seinem Sohn, der gerade eingeschult wird, verspricht: Hey Sohn, wenn du dich anstrengst in der Schule, wenn du brav bist in der Schule, wenn du gute Leistung bringst, dann werde ich dir am Ende deiner Schulzeit, wenn du 18 bist, eine Kutsche kaufen, samt Gespann. Das werde ich dir zur Verfügung stellen. Na, hast du einen Führerschein mit 18, dann kannst du Kutsche fahren. Und den Sohn freut das und er ist so richtig motiviert bei der Sache. Und dann, als er seinen 18. Geburtstag feiert, sagt sein Papa zu ihm: Du, Sohn, erinnerst du dich an das Versprechen, was ich dir gegeben habe bei deiner Einschulung? Hey, komm mit raus vors Haus. Und der Sohn geht mit dem Vater raus und was sieht er dort? Nein, keine Kutsche, er sieht ein Auto, genau. Er sieht ein Auto und der Papa hat einen Schlüssel für ihn und sagt: Hey, hier Sohn, das ist deins. Frage: Hat der Vater sein Versprechen gehalten oder muss der Sohn noch auf die Erfüllung dieses Versprechens warten? Oder vielleicht für die Jüngeren, um es näher an unsere Zeit heranzuführen. Selbes Szenario, aber der Papa hat dir bei deiner Einschulung eine Schallplatte von deiner Lieblingsband versprochen oder eine CD, je nachdem wie alt ihr seid. Also für die, die unter 20 Jahre alt sind, Schallplatten, das waren diese schwarzen Scheiben mit Rillen drauf, ungefähr so groß. Und da hat man dann eine Nadel drüber laufen lassen, oder die ist unter der Nadel gelaufen und das hat Musik gespielt, ist abgefahren. Das war cool, da konnte man seine Lieblingsstellen ankreuzen und das hat dann immer so schön geknackst. Also der Papa verspricht dir eine Schallplatte von deiner Lieblingsband zu deiner Einschulung und dann zu deinem 18. Geburtstag. Was drückt er dir in die Hand? Einen Download-Gutschein für das Lieblingsalbum, das neueste Album deiner Lieblingsband, für deinen iPod. Also für die ältere Generation jetzt, das sind diese kleinen eckigen Speichergeräte, die so ganz ohne Kassetten und so auskommen. Also wenn die jungen Leute diese Kopfhörer hier in Hosensack läuft von Ohr in die Hosentasche, ich meine, passt ja unmöglich so ein Kassettengerät rein, gell? Das ist nicht einfach, weil die cool sein wollen und weil das in ist, sondern die hören wirklich Musik mit den Dingen. Aber okay, der Vater hat dir eine Schallplatte versprochen, du bekommst einen Download-Gutschein. Frage, hat der Vater seine Verheißung erfüllt? Der eine Sohn sagt, ja Papa, das passt, super, danke. Der andere Sohn sagt, hey Papa, das ist schön und das ist nett und ich freue mich drüber, aber du hast mir eine Schallplatte versprochen oder du hast mir eine Kutsche versprochen. Papa, du hast deine Verheißung noch nicht erfüllt. Ich warte noch immer auf die Erfüllung deiner Verheißung. Okay, wenn wir das auf Gottes Wort und Israel umlegen, wir lesen im Alten Testament diese Prophezeiungen einer Friedenszeit. Sie werden die Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und der Löwe wird bei dem Lamm liegen und Israel wird Macht und Einfluss haben, das Zentrum der Welt sein. Gott sagt ihnen, ihr werdet ein Weltreich sein und der König David, der wird wieder auf seinem Thron in Jerusalem regieren und alle Völker werden nach Jerusalem hinziehen. Und die werden dort das Laubhüttenfest feiern mit den Juden. Und es wird sogar eine Straße geben, die dorthin führt. Eine gerade Straße. Und Gott wird Ströme austrocknen und Berge einebnen, um den Weg klar zu machen. Und euer Heiligtum, das wird zu klein sein. Das hat man in Jesaja unlängst. Es wird zu klein sein. Aber ich verspreche euch einen Riesentempel. Und hey, besonders für die Juden nach der Zerstörung des Tempels, das war ein cooles Versprechen. Ein Riesentempel, wo der Gottesdienst wieder möglich ist und ihr werdet wieder Tieropfer darbringen und so wie in den guten alten Zeiten und es wird sogar ein Fluss rausfließen aus diesem Allerheiligsten und überall, wo der hinfließt, wird es sprossen und wird es gedeihen und sogar die Wüste wird zu blühen beginnen und das Tote Meer wird zu einem Süßwassersee werden. Und da wird ungeheurer Reichtum und ungeheurer Segen herrschen. Das ganze Land wird euch gehören. Ihr werdet alle so richtig alt werden in dieser Zeit. Und der Messias wird alle Nationen regieren mit einem eisernen Stab. Und ihr dürft mit ihm herrschen. Ja, meine fällt auch immer runter, ist okay. Nicht peinlich ist, wenn man eingeschlafen ist und sie fällt runter. Das ist mir auch schon passiert. Wie ist das? Sollen wir jetzt eine buchstäbliche Erfüllung dieser Verheißungen erwarten für die Nation Israel? Und ich meine, wenn ja, dann ist es klar, dass so ein irdisches Reich, wie Gott es verheißen hat, dass es noch nie gegeben hat. Das heißt, es muss noch in der Zukunft liegen, die Erfüllung. Oder andere Sichtweise ist, hat Gott vielleicht zur Zeit des Alten Testaments in der Sprache des Alten Testaments, in den Formen des Alten Bundes, gemäß den Umständen dieser Zeit, eine Verheißung gegeben, die er heute unter den Bedingungen des Neuen Bundes, unter den Umständen dieser Zeit der Gemeinde erfüllt? Oder die er in der Ewigkeit erfüllen wird. Und schließlich finden wir im Neuen Testament die Gemeinde als den Tempel Gottes beschrieben und Beschneidung im Herzen. Und das Volk Gottes im Neuen Testament, die Gemeinde mit Ausdrücken für Israel im Alten Testament beschrieben. Und stehen solche Dinge wie, ihr seid gekommen zum Berg Zion, zum himmlischen Jerusalem und so weiter. Das sind so grob gesprochen die zwei Herangehensweisen an die alttestamentlichen Prophetien. Also grob gesprochen, da gibt es Schattierungen natürlich, verschiedene. Also es gibt eine Gruppe, die auf eine buchstäbliche, irdische Erfüllung beharrt und die sagt zur zweiten Gruppe, Leute, ihr nehmt Gottes Wort nicht ernst genug, ihr vergeistlicht die Heilige Schrift, Gott wird alles genau so erfüllen, wie er es gesagt hat, nicht ein Strichlein und nicht ein Pünktchen von dem wird vergehen. Und die zweite Gruppe wird zur ersten sagen, Leute, ihr macht denselben Fehler, den die Schriftgelehrten zur Zeit Jesu gemacht haben. Ihr lest diese alttestamentlichen Verheißungen zu irdisch und zu ungeistlich und zu buchstäblich. So haben die Schriftgelehrten das gemacht und was war die Folge davon? Sie haben den Messias abgelehnt und den Messias gekreuzigt, weil er ihnen nicht dieses irdische, goldene Reich gebracht hat, das sie erwartet haben, sondern weil er gesagt hat, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das sind so ein bisschen überspitzt formuliert, diese Fronten in dieser Diskussion. Und wie gesagt, es gibt alle möglichen Schattierungen dazwischen. Wer hat Recht? Beurteile selbst. Wie könnt ihr es beurteilen? So wie wir alles beurteilen. Anhand von Gottes Wort, von der Schrift. Wir müssen die Bibel auch an diesem Punkt biblisch lesen. Wie können wir das tun? Wie können wir herausfinden, wie wir die alttestamentlichen Verheißungen verstehen sollen? Ich glaube, der einzige objektive, inspirierte Weg ist, zu schauen, wie haben die Apostel im Neuen Testament diese Verheißungen verstanden. Die wurden vom Heiligen Geist in die Wahrheit geführt. Wie zitieren die neutestamentlichen, inspirierten Apostel diese Prophezeiungen vom Alten Testament? Wie wenden sie es im Neuen Testament an? Und es ist eure Hausaufgabe, es zu tun. Also wenn ihr durchs Neue Testament lest und so Zitate vom Alten Testament seht oder Hinweise auf das Alte Testament, habt ihr so ein bisschen im Hinterkopf diese Frage. Wie wird es angewendet im Neuen Testament? Wie haben die Apostel das verstanden? Buchstäblich, irdisch oder geistlich, symbolisch? Das ist eure Hausaufgabe so für die nächsten 10 Jahre ungefähr, okay? Mindestens. Und dann kommt zu eurer Überzeugung, zu eurer persönlichen Überzeugung aus dem Wort Gottes. Und ich will euch ermutigen, zögert nie, eure Überzeugung aufgrund von Gottes Wort zu ändern und zu korrigieren, was immer eure Überzeugung ist. Das ist schlicht und einfach Menschenfurcht und Stolz, wenn das uns davon abhält. Scheut euch nicht, eure Meinung zu ändern, auf Grundlage von Gottes Wort. Ich persönlich habe das schon zu mehreren Themen getan im Laufe meiner theologischen Laufbahn und meines Bibelstudiums. Und ich will offen bleiben. Ich will demütig bleiben. Ich will korrigierbar bleiben. Und ich möchte versuchen, hier bei unserem Überblicksstudium durch die Offenbarung so alle möglichen Sichtweisen möglichst objektiv darzustellen. Aber der Ehrlichkeit halber sollte ich euch sagen, wie ich derzeit oder auf welcher Seite ich derzeit in dieser hermeneutischen Debatte stehe. Ich sehe mich eher in der zweiten Gruppe. Ich glaube, dass zumindest einige Ereignisse geistlich erfüllt sind. Calvary Chapel als Gemeindebewegung vertritt eher die erste Position. Also eher eine buchstäbliche Auslegung von diesen alttestamentlichen Prophetien. Meine Ermahnung an euch ist, prüft alles und das Gute behaltet. Das Gute haltet fest. Prüft alles. Ich will nicht, dass ihr glaubt, was ihr glaubt, einfach nur, weil es ich euch sage. oder dass er das glaubt, was er glaubt, einfach weil es die Position der Calvary Chapel Bewegung ist oder eurer Konfession oder wie immer. Ich denke, wir tun das oft aus Faulheit, weil es schlicht und einfach mehr Arbeit ist, die Bibel zu studieren, als einfach das zu übernehmen, was der Pastor sagt oder was die Konfession lehrt, die Gemeindebewegung. Hier nicht Menschen oder Theologen oder Bewegungen sind der Maßstab. Gottes Wort ist der Maßstab allein. Er soll uns beurteilen. Und Gott allein ist unfehlbar. Wir alle sind fehlbare Menschen. Okay? Also lasst uns am Maßstab dranbleiben und lasst uns Bibelstudenten bleiben und offen und korrigierbar im Ganzen. Und dann, wenn ihr aus Gottes Wort zu eurer Überzeugung gelangt seid über das Millennium und diese Dinge, dann bitte bleibt weiter demütig und bleibt weiter barmherzig. Diese Frage des Millenniums ist keine heilsentscheidende Frage. Es ist auch keine zentrale Glaubensfrage, kein Glaubenskern von unserem christlichen Glauben. Seid euch bewusst, dass geisterfüllte, gute, bibeltreue Theologen und Bibelstudenten zu unterschiedlichen Auslegungen gekommen sind in der ganzen Kirchengeschichte von Anfang an. Und nimm dich das selbst nicht zu wichtig. Lass uns die Einstellung haben, die Justin der Märtyrer hatte im 2. Jahrhundert. Der schrieb an den Juden Tryphon: Ich habe nun schon auch früher dir erklärt, dass noch viele andere mit mir diese Anschauung haben. Der war ein Prämillennialist, wenn wir gleich dazu kommen, was das heißt. Also, das sei erklärt und ich habe dir erklärt, dass noch viele andere mit mir diese Anschauung haben. Uns ist es also ganz gewiss, dass die Zukunft sich so gestalten wird. Er schreibt aber weiter, dass aber andererseits auch unter den Christen der reinen und frommen Richtung viele diese Anschauung nicht teilen, habe ich dir angedeutet. Also der Justin hatte seine Überzeugung bezüglich des Millenniums, aber bezeichnet trotzdem die, die es anders sehen, als Christen der reinen und frommen Richtung. Und diese offene, barmherzige Herzenseinstellung müssen auch wir haben bei unseren Differenzen bezüglich dieser, sage ich mal, theologischen Randthemen. Lass uns das bewusst sein, dass wir, egal wie wir das Millennium bewerten, dass wir mehr gemeinsam haben, als unterschiedlich haben. Und in diesen kleinen Details unserer Eschatologie, das heißt unserem Denken über die endzeitlichen Dinge, da können Christen unterschiedliche Meinungen haben. Aber in den wesentlichen Punkten stimmen wir überein. Alle bibeltreue Christen glauben, dass Jesus wiederkommen wird. Und wir alle glauben, dass die Toten auferstehen werden, wenn Jesus wiederkommt. Und wir alle glauben an die Entrückung der noch lebenden Gläubigen zu der Zeit, wenn Jesus wiederkommt. Und wir alle glauben an ein ewiges Gericht. Und wir alle glauben an einen neuen Himmel und an eine neue Erde. Und wir alle glauben an eine ewige Herrschaft Jesu Christi. Also wir haben in unserem Denken über die Endzeit alle viel mehr gemeinsam, als wir Unterschiede haben. Und diese kleinen Unterschiede sollen uns nicht trennen. Lasst uns demütig sein und Einheit bewahren, trotz dieser kleinen Unterschiede in unseren Ansichten. Amen. Ich möchte euch heute die drei Sichtweisen vorstellen, die Christen in der Kirchengeschichte gehabt haben und heute immer noch haben. Und ich werde euch wieder ein paar neue Fachbegriffe vorstellen. Aber lasst uns nicht davor zurückschrecken, weil ich glaube, das gehört zur christlichen Allgemeinbildung. Einfach das mal gehört zu haben und zumindest die Grundlagen ein bisschen zu verstehen. Stefan, mach bitte mal das erste Bild rein. Hier habt ihr die Sichtweisen. Also die ersten zwei sind eine Variation von einer. Erste Sichtweise über das Millennium ist der sogenannte Primmillennialismus oder Entschuldigung, ich denke Englisch, ne? Ich habe Theologie in Englisch studiert, deswegen habe ich die Begriffe in Englisch im Kopf. Prämillennialismus oder Prämillennialismus. Narismus. Also, Prä heißt einfach davor, ja, vor dem tausendjährigen Reich. Jesus wird vor dem tausendjährigen Reich wiederkommen. Die alte Bezeichnung war übrigens Chiliasmus. Nein, Chiliasmus, so. Ach, das hab ich selber nicht drauf. Es kommt aus dem Griechischen. Millennium kommt aus dem Lateinischen. Chilioi im Griechischen bedeutet so viel wie tausend, also im Prinzip dasselbe. Silbe prä heißt so viel wie vor. Das heißt, Jesus kommt vor dem Millennium wieder. Also, und dann richtet Jesus ein irdisches Reich auf. Und dann nach diesem tausendjährigen irdischen Reich kommt das letzte Gericht. Das glauben die Prämillenaristen. Es gibt zwei Formen von dem Prämillennialismus. Erste ist der historische Prämillennialismus. Vertreter der frühen Kirche hatten so geglaubt, Irenäus zum Beispiel, Justin, Papias, Tertullian und andere. Ein prominenter moderner Vertreter war George Eldon Ladd, der hat am Fuller Seminar in Kalifornien gelehrt. Oder Johann August Bengel, Johann Albrecht Bengel im 18. Jahrhundert oder ein britischer Gelehrter namens Alford. Das waren historische Prämillennialisten. Und die glauben, dass einige Verheißungen Gottes an Israel im Alten Testament sich buchstäblich in einem irdischen Reich erfüllen werden. Aber sie verstanden die Empfänger dieses Reiches als das geistliche Israel. Also die Empfänger werden das geistliche Israel sein, die Gemeinde, das heißt alle, die Jesus als den Messias angenommen haben, unabhängig von nationaler Herkunft oder ethnischer Herkunft. Also diese historischen Prämillennialisten verstehen es so, dass Jesus nach der Trübsalzeit wiederkommt, dass die Gemeinde also durch die Trübsalzeit hindurchgehen muss, aber Gott wird sie beschützen vor seinem Zorn. Historischer Prämillennialismus war und ist populärer auf dem europäischen Kontinent. Die zweite Form des Prämillennialismus ist der sogenannte dispensationalistische Prämillennialismus. Entschuldigung, die Fremdworte, aber ich denke, es ist gut, wenn ihr sie zumindest mal gehört habt. Auch nicht schlimm. Das Konzept dahinter ist das Interessante. Dispensationalismus ist ein theologisches System, das im 19. Jahrhundert in England entwickelt wurde. Kommt von dem Wort Dispensation, lateinische Wort für das griechische Wort Oikonomia, was so viel bedeutet wie die Verwaltung eines Hauses, einer Familie. Vielleicht kennt ihr das Wort Dispens, das ist ein Verwaltungsakt, also so in die Richtung geht es. Es geht um Zeitabschnitte, in denen Gott auf unterschiedliche Art und Weise mit den Menschen handelt. In denen laut diesem Verständnis die Menschen immer wieder versagen. Scofield hat 7 Zeitabschnitte gesehen, aber manche sehen ein mehr, ein weniger. Ist auch nicht ganz so klar. Also zum Beispiel haben sie gesehen das Zeitalter der Unschuld und dann das Zeitalter des Gesetzes, das Zeitalter der Gemeinde und so weiter und so fort. Das Millennium wäre auch eins von diesen Dispensationen. Und dieses System betont die Diskontinuität, also die Unterschiede in der Geschichte Gottes mit seinem Volk zu verschiedenen Zeiten, unterschiedliches Handeln zu verschiedenen Zeiten. Im Kontrast zu dem älteren theologischen System, die Bündnistheologie oder Bundestheologie, die haben versucht, den roten Faden in der Heilsgeschichte zu sehen und zu betonen. Also eine verbindende Kontinuität durch die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Also zum Beispiel haben diese Bündnistheologen Israel im Alten Testament als die alttestamentliche Gemeinde bezeichnet. Also Gottes Volk, so diesen roten Faden in Gesamtheit. dieser Dispensationalismus versucht eher, die Unterschiede hervorzukehren in unterschiedlichen Zeitepochen. Im Wesentlichen, was die Eschatologie betrifft, sehen die Dispensationalisten einen starken Kontrast zwischen Israel im Alten Testament und der Gemeinde im Neuen Testament. Das ist der Unterschied. Wir haben gesagt, die historischen Prämillennialisten haben die Gemeinde, das geistliche Israel, als die Empfänger dieser alttestamentlichen Verheißungen gesehen. Die Dispensationalisten sagen, nein, es ist die Nation Israel. Und die sehen einen starken Unterschied. Die ursprünglichen Dispensationalisten haben gesagt, die Gemeinde und das Volk Israel werden in aller Ewigkeit getrennt sein. Das wird nie vermischt werden. Israel ist Gottes Volk auf der Erde und die Gemeinde ist Gottes himmlisches Volk und die werden nicht mal in der Ewigkeit zusammen sein. Die Gemeinde wird im Himmel sein, Israel wird auf der Erde sein, so ähnlich die Zeugen Jehovas sind es auch so ähnlich eigentlich. Gell? Die haben die 144.000 im Himmel und die anderen sind glücklich auf der Erde, so dieses Denken. Aber ganz strikte Trennung wird sich nicht vermischen. Das ist das Besondere an dieser Lehre. Die sagen auch, die Gemeinde kommt in den alttestamentlichen Prophetien überhaupt nicht vor. Das ist sozusagen eine Klammerbemerkung in Gottes Handeln in der Geschichte. Das Millennium wird vor allem ein jüdisches Reich sein. Das Reich Gottes ist vor allem ein jüdisches Reich. Das heißt, in dem Millennium wird es einen wiederaufgebauten jüdischen Tempel geben, wo echte Tieropfer dargebracht werden und die ganzen jüdischen Feste gefeiert werden. Der historische König David wird als Auferstandener wieder wörtlich von der Stadt Jerusalem regieren. Auch die Trübsalzeit ist eine Zeit von Gottes Wirken mit der Nation Israel vor allem. Und weil in dieser Vorstellung Gott nicht gleichzeitig mit der Gemeinde und Israel wirken kann, muss die Gemeinde entfernt sein, bevor Gott wieder anfangen kann, mit Israel zu wirken. Deswegen, seht ihr hier, haben die Dispensationalisten die Wiederkunft Jesu in zwei Stufen eingeführt. Das ist was Neues, das gab es vorher nicht. Also ihr seht das hier in dem zweiten Diagramm. Jesus kommt vor der großen Trübsal für seine Gemeinde wieder. Die Gemeinde wird entrückt und dann ist die Trübsalzeit. Und dann am Ende der Trübsalzeit kommt Jesus wieder zurück mit seiner Gemeinde. Dieser dispensationalistische Prämillennialismus ist sozusagen die angelsächsische oder amerikanische Version des Prämillennialismus. Wurde in England im Kreis der Brüderbewegung entwickelt, dann nach Amerika exportiert, vor allem durch Scofield, durch die Scofield-Studienbibel, sehr populär geworden und fast alle amerikanischen Prämillennialisten sind Dispensationalisten. Deswegen ist das auch die Position, die Calvary Chapel vertritt, weil kommt aus Amerika. Sehr beeinflusst von dieser theologischen Strömung, von diesem theologischen System. Ich hoffe, ich habe euch nicht überfordert. Braucht Konzentration heute. Aber ist gute Bildung hier, oder? Zweite, gelbe, hier. Gegenpol zum Prämillennialismus ist der Postmillennialismus. Post heißt nachher. Ne? Genau, deswegen ist gelb, weil die Post ist auch gelb. Genau. Also Postmillennialismus, Jesus kommt nach dem Millennium wieder. Hat gemeinsam mit dem Prämillennialismus, dass sie das Millennium als irdische Herrschaftszeit Jesu verstehen. Die Postmillennialisten verstehen das Millennium als das goldene christliche Zeitalter vor der Wiederkunft Jesu. Das heißt, in deren Vorstellung wird die Gemeinde erfolgreich das Evangelium verkündigen, die Nationen evangelisieren. Irgendwann wird sich die Mehrheit der Menschen zu Jesus bekehren und durch den demokratischen Prozess werden die Christen sogar einen starken Einfluss auf die Gesetzgebung der Staaten haben und alles wird so ein bisschen christlich werden, die ganze Welt. Und deshalb wird Satan auch gebunden sein. In diesem Sinn, manche haben so die Vorstellung von so einer christlichen Theokratie auf der Erde. Also Christus herrscht hier durch die Gemeinde. Wir versuchen, das alttestamentliche Prinzipien in unsere Gesetzgebung anzuwenden, die Bibel hier für den ganzen Staat anzuwenden. Das ist eine Strömung. Und dann am Ende wird Satan kurz losgelassen und dann kommt Jesus wieder, auch nach dem Millennium. Und dann kommt das letzte Gericht. Und dann als drittes, grüne hier in dem Diagramm, eigentlich eine andere Form des Postmillennialismus, ist der sogenannte Amillennialismus oder Millenarismus. Ist eigentlich eine Sonderform von dem Postmillennialismus, denn auch da kommt Jesus nach dem Millennium wieder. Das Wort A bedeutet so viel wie, oder die Silbe A heißt eigentlich so viel wie nicht. Es gibt kein Millennium. Das ist eigentlich so ein bisschen irreführend. Deswegen bevorzugen Vertreter dieser Richtung oft Begriffe wie das realisierte Millennium. Sie glauben nur nicht an ein irdisches Millennium oder an ein irdisches Reich Gottes. In dem Sinn sind sie A. Aber sie sehen das Millennium erfüllt als die geistliche Herrschaft Jesu in seiner Gemeinde und mit seiner Gemeinde. Also das Millennium in dieser Sichtweise ist das Gemeindezeitalter zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu. Oder wenn wir es ganz konkret sagen wollen, zwischen der Auferstehung Jesu und seiner Wiederkunft. Das war viele Jahre lang die vorherrschende Interpretation, so ungefähr von Augustinus bis nach der Reformationszeit. Die meisten Reformierten heute noch sind Amillennialisten. Obwohl wir können nicht zwingend einen Zusammenhang zwischen der Sicht über die Trübsalzeit und der Sicht über das Millennium herstellen. Mach nochmal unser gutes altes Diagramm hier über die Trübsalzeit rein. Genau, dieses hier. Also zum Beispiel amillennialistische Theologen, viele von denen waren Historizisten. Luther, Calvin zum Beispiel, meisten Reformatoren. Aber Jay Adams zum Beispiel, wer den kennt, ist für seine Seelsorgebücher eher bekannt, der war ein Präterist zum Beispiel. Amillennialist und Präterist. Abraham Kuyper, das war ein einflussreicher niederländischer reformierter Theologe, der war ein Futurist. Und Hendrickson und viele andere Amillennialisten sind Idealisten. Die Begriffe kennt ihr schon, glaube ich, die haben wir schon zum Abwürgen hier wiederholt. Auch der vorher erwähnte Prämillennialist Ladd, der mischt futuristische und präteristische und idealistische Elemente in seinem Denken. Also man kann das nicht so gleich umsetzen. Macht es ein bisschen komplizierter. Wir haben jetzt andere Kategorien, als wir bis jetzt hatten, als wir über die Trübsalzeit gesprochen haben. Jetzt sprechen wir über das Millennium. Da haben wir drei unterschiedliche Sichtweisen. Prä, Post und A. Okay? Das könnt ihr euch merken, oder? Prä, Post und A. Zum Abschluss möchte ich heute noch so ein bisschen eine chronologische Einordnung vom Kapitel 20 mit euch machen. Wenn wir das Kapitel 20 hier durchlesen, sehen wir im Wesentlichen drei Abschnitte. Als erstes den wir gelesen haben heute Morgen über diese tausendjährige Herrschaft. Und dann von den Versen 7 bis 10 haben wir einen Abschnitt, wo es über den letzten Aufstand Satans und sein endgültiges Gericht geht. Und dann Verse 11 bis 15, letzter Abschnitt, da sehen wir Auferstehung, das letzte Gericht und auch das Gericht über den Tod und den Hades, die wurden da in den Feuersee geworfen. Wenn ihr euch noch erinnert von letzter Woche im 19. Kapitel, haben sich die Nationen gegen Jesus versammelt und er hat sie besiegt durch sein Wort. Und wir haben da zum Schluss so ein großes Mahl für die Vögel gesehen. Ein Leichenschmaus im wahrsten Sinn des Wortes. Und wir haben letzte Woche gesagt, dass sich das bezieht auf Hesekiel 38 und 39, wo ein Krieg zwischen Gog aus Magog und anderen Nationen und Israel beschrieben wird. Und dann haben wir am Ende vom 19. Kapitel das Gericht über das Tier und den falschen Propheten gesehen, die wurden da in den Feuersee geworfen. Und das klingt für viele so, als wäre das hier die Wiederkunft Jesu und das letzte Gericht. Wenn wir also chronologisch das Ganze sehen und Offenbarung 20 chronologisch folgend auf das sehen, was in der Offenbarung 19 beschrieben wurde, dann richtet Jesus sein tausendjähriges Reich nach seiner Wiederkunft auf, okay? Könnt ihr mir folgen? Dann ist am Ende von Kapitel 19 die Wiederkunft Jesu, Anfang Kapitel 20 nach. Das, was hier im Kapitel 20 ist, nach der Wiederkunft Jesu. Das wird uns zu einer prämillennialistischen Sichtweise führen. Im Gegensatz dazu, oder ist interessant hier, wir sehen im zweiten Abschnitt, wo es über den Aufstand Satans geht, sehen wir wieder Gog und Magog und Nationen, die sich zum Krieg gegen die Heiligen versammeln. Und wir sehen, wie Satan in den Feuersee geworfen wird und dann im dritten Abschnitt, der klingt wie das letzte Gericht, und der Tod und der Hades werden in den Feuersee geworfen. Und das führt andere dazu zu denken, dass diese Ereignisse, die hier beschrieben werden, parallel sind mit dem, was wir im Kapitel 19 gesehen haben. Da wurde der Prophet und das Tier in den Feuersee geworfen, dass das dasselbe beschreibt, dasselbe letzte Gericht. Wenn das so ist, dann fängt das Kapitel 20 hier zu Beginn wieder einen neuen Abschnitt an, der dann wieder parallel ist mit dem vorherigen Abschnitt und der dann wieder mit dem letzten Gericht endet. Und da bei allen neutestamentlichen Stellen, wo es um die Wiederkunft Jesu geht, auch um das letzte Gericht geht, würde das heißen, Jesus richtet sein Reich vor seiner Wiederkunft auf und kommt nach dem Millennium wieder. Okay? Das würde uns zum Postmillennialismus oder zum Amillennialismus führen. Könnt ihr dem folgen? Also es macht einen Unterschied, ob wir Kapitel 20 als chronologisch sehen nach Kapitel 19 in der Abfolge. Also ich meine, hier in der Abfolge in der Bibel ist es klar, dass 20 nach 19 kommt. Darum geht es nicht. Aber von den Ereignissen, die beschrieben werden, ist es nachher oder ist es parallel zu dem, was beschrieben wird? Und das macht einen Unterschied in der Sichtweise aus. Also nur so ein bisschen was noch zum Nachdenken für zu Hause. Vielleicht hört ihr es euch auch nochmal an. Ich weiß, das ist heute wirklich sehr kopflastig. Ich weiß nicht, ob ich mich dafür entschuldigen soll. Ist halt so. Ich denke, es ist wichtig. Manchmal haben wir mehr fürs Herz, manchmal haben wir mehr für den Kopf. Zusammenfassend, was haben wir gelernt heute? Erstens, Satan ist nicht Gottes Gegenspieler. Spielt in einer ganz anderen Liga, Gott. Gott ist der Herr über alles. Zweitens, Jesus wird sein Reich aufrichten, das ist sicher. Und dann haben wir die verschiedenen Sichtweisen besprochen. Erstens, was das Millennium bedeutet und verschiedene Sichtweisen, worum es sich hier handelt. Und wir haben auch ein bisschen drüber gesprochen, über die Auslegung von alttestamentlichen Prophetien und wie wir die Bibel biblisch lesen können, auch wie wir mit unseren Unterschieden in diesen theologischen Feinheiten umgehen. Heute war es wieder mal mehr so eine Bibelstunde für den Kopf, ein bisschen wie eine Bibelschule. Aber macht nichts, meine persönliche Überzeugung ist, dass die Gemeinde, dass der Gottesdienst eigentlich eine Bibelschule sein sollte. Ich persönlich sehe Bibelschule vor allem in der Gemeinde verankert. Und wenn ihr die letzten 15 Jahre hier mit dabei wart und noch bis zum Jahresende durchhaltet, dann habt ihr das ganze Neue Testament Vers für Vers mit mir zusammen gelesen und studiert und alle Themen, die da vorkommen. Ich bin persönlich kein Freund der Haltung so, hey, wir unterhalten die große Masse der Gläubigen mit lustigen Programmen und oberflächlichen, seichten, kurzen Predigten, so Babynahrung, Alpha-Kursniveau für die Masse, Basics, und dann haben wir diese Masse der Ungebildeten, die vielleicht auch gleichgültig sind, und dann haben wir so ein paar Experten, die schicken wir auf ein Seminar oder auf eine Bibelschule und die lassen wir dann zu Experten ausbilden, die können sich dann hier über die tiefen Dinge in Gottes Wort unterhalten und diskutieren. Ich habe auch überhaupt nichts gegen Bibelschule. Ich war selber auf einer Bibelschule. Das ist eine tolle Zeit, wenn du dir die Zeit freinehmen kannst. Und es ist auch gut, eine solide Ausbildung zu haben, wenn du in den Lehrdienst gehen willst. Aber ich glaube, auch für die, die nicht auf einer Bibelschule waren, die sozusagen nur in den Gottesdienst kommen, auch die sollen Bibelexperten sein. Das ist meine Überzeugung. Und ich glaube, ihr werdet Bibelexperten sein, wenn ihr eure Hausübung auch macht. Und wenn ihr prüft, was ich erzähle, wenn ihr die Einstellung der Jünger in Berea habt, die alles untersuchen in den Schriften und prüfen. Und wenn ihr daheim Bibel lest und daheim Bibel studiert, ich glaube, sich im Gottesdienst irgendwie berieseln zu lassen, das ist zu wenig. Das reicht natürlich nicht. Aber meine Überzeugung ist, dass eigentlich jeder Christ nach ein paar Jahren im Gottesdienst fähig sein sollte, zumindest auf einer persönlichen Ebene andere anzuleiten und zu Jüngern zu machen und zu belehren aus der Bibel. Auch biblische Antworten zu geben auf die Lebensfragen. Ratgeber, Seelsorger zu sein, biblische Seelsorger zu sein. Und ja, es gibt noch begabte Menschen, die da auch noch eine Gabe auf der menschlichen Ebene in die Richtung haben. Aber jeder Christ sollte fähig sein, Antworten von Gott zu geben auf die Fragen des Lebens. Und wenn wir dazu nicht fähig sind, dann sind wir wirklich behindert. Dann muss ich das ändern. Also ich möchte euch einladen, lange Rede, kurzer Sinn, dass ihr mit dieser Vision in den Gottesdienst und in die Bibelstunde kommt. Mit der Vision, Gott will dich gebrauchen. Es geht nicht darum, dass irgendwie die Masse ein paar wenigen zujubelt, die ihre Gaben ausüben. Nee, die Gemeinde ist zur Zurüstung der Heiligen zum Dienst. Gott will dich gebrauchen. Und wir kommen in den Gottesdienst, um Gott anzubeten, um zu lernen, um zugerüstet zu werden. Und dann gehen wir raus und dienen anderen und lehren andere. Vielleicht unsere Kinder oder unsere Nachbarn oder unsere Geschwister, die noch nicht so lange im Glauben leben wie wir. Aber ich möchte euch herausfordern, den Gottesdienst nicht irgendwie so als persönliche Auszeit für dich zu sehen, wo du dir vielleicht so den einen oder anderen Impuls mitnimmst. Ich meine, hoffentlich passiert es auch, das soll es auch sein, das soll auch passieren, aber es geht nicht nur um dich, wenn wir hier zusammenkommen. Es ist eine Zeit der Zurüstung. Wir haben ein Ziel, wir haben einen Zweck. Es erfordert eine aktive Teilnahme. Wir kommen zusammen, auch weil wir das Licht der Welt sein wollen, wenn wir hier wieder rausgehen. Wir haben eine Vision, wir haben einen Auftrag, der viel größer ist als nur uns selbst. Und wir haben einen Auftrag, wirklich vom Meister persönlich. Das ist nicht meine Vision, das ist die Vision, die er uns gegeben hat. Nächsten Sonntag haben wir den ersten Advent. Könnt ihr es glauben? Ich auch nicht. Das Jahr ging an mir vorbei. Aber ich würde auch sagen, wir sind wieder mal zufällig in einem perfekten Abschnitt für die Adventszeit. Ich meine, was gibt es Besseres, als die Wiederkunft Jesu zu studieren und das, was er für uns bereitet hat in dieser Zeit. Also wir denken in der Adventszeit an sein erstes Kommen, aber wir schauen voraus auf seine Wiederkunft und auf die Wiederherstellung aller Dinge. Und das Allerwichtigste, egal wie du diese Details verstehst, Jesus wird herrschen und Jesus herrscht. Und die entscheidende Frage ist, bist du auf seiner Seite oder bist du auf der Loser-Seite? Okay, ich hoffe, dass du das klar hast. Wirst du in seinem Reich sein? Nächste Woche wollen wir Vers für Vers durch Kapitel 20 gehen und uns die Details noch ein bisschen mehr ansehen. Lass uns beten. Guter Gott, ich danke dir für dein Wort und ja, nicht alles in deinem Wort ist einfach und leichte Kost. Und das bete ich oft hier in der Offenbarung. Aber Herr, ich danke dir, dass es dein Wort ist. Und ich danke dir, dass du einen Segen verheißen hast für alle, die das hier lesen und die das hier studieren. Und ich möchte einfach beten, Herr, um deinen Sinn. Und dass du uns in die Wahrheit führst. Und dass du uns wachsen lässt in diesen Dingen. Und Herr, vor allem anderen, dass wir begeistert sind von deinem Reich und von deiner Herrschaft. Und dass das ja in uns brennt, Herr, dass wir dein Reich erweitern wollen. Und Herr, wirklich beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und wir wollen mit dir sein, wir wollen mit dir regieren, wir wollen das erleben, in deinem Friedensreich zu sein und zu leben, egal was es genau bedeutet, aber wir wollen dabei sein. Und so, Vater, stärke uns, rüst uns zu, führ du uns in die Wahrheit und Vater, ich bete für alle die, denen das viel zu hoch war heute, dass du dich ihnen trotzdem offenbarst und ein oder andere praktische Impuls für ihr Leben mitgibst, Herr. Und Vater, halt uns nah bei dir, halt uns demütig, halt uns in deiner Liebe, auch als Gemeinde, auch wo wir unterschiedliche Ansichten haben, gerade da. Bewahre uns in deiner Einheit. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Amen.